Wie gesagt, ich möchte heute Abend mit Ihnen die Bibel öffnen und würde dazu gerne einige Texte lesen, um dann einige Erklärung zu geben. Also heute Abend über das Wirken und die Person des Heiligen Geistes. Ich lese einige Texte aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wird ja viel darüber gesprochen und manchmal auch heiß diskutiert. Manchmal so weit, dass man sich gegenseitig die Kindschaft abspricht, weil jeder so seine Gedanken darüber hat, wer ein Kind Gottes ist. Die Bibel macht es deutlich. Das sind Kinder Gottes, die vom Geist Gottes getrieben werden. Damit wir dieses Treiben nicht falsch verstehen, denn man hat so automatisch so das Bild eines Treibers vor sich, vielleicht in der damaligen Zeit, so einer, der mit einem Stecken seine störrischen Esel vorantreibt. Nein, es wird deutlich im Vers 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen, nicht kindischen, einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Das heißt also, dass der Heilige Geist, wenn er uns treibt, dann treibt er uns in eine ungewöhnliche Beziehung. Denn wenn das schon schwer ist, wenn in einer Familie im Grunde die Mitglieder zueinander wachsen, weil sie doch alle, obwohl sie aus einem von einem Blut kommen, doch eigentlich ihre Schwierigkeit haben, in ihrer Unterschiedlichkeit der Persönlichkeit aufeinander zuzugehen und zueinander getrieben zu werden und zusammenzuhalten. Wie viel mehr, wenn Gott es macht, dass wir sündige Menschen mit einem heiligen Gott liiert werden? Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns in eine solche Beziehung zu bringen, die so lieblich wird wie die von Kindern und Eltern. Und wie macht sich das bemerkbar? Nun, Vers 16 sagt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es gibt eigentlich nur einen, der berechtigt ist, uns die Gewissheit zu geben, dass wir sagen können, ich bin ein Kind Gottes. Was ja wahnsinnig viele Menschen verärgert, nicht? Ich hoffe, dass keiner hier heute Abend nicht so viel Verständnis von der Heiligen Schrift bekommen hat, um zu wissen, dass es rechtens ist, dass man wissen kann, ein Kind Gottes zu sein. Mir hat man als jungen Christen das Leben schwer gemacht, dass eine ganze Reihe aus unserer Kirche zu mir kamen und sagten, das kannst du zwar hoffen, aber das darfst du noch nicht wissen. Das ist ja anmaßend, zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Es ist schade, es wird an persönlichem geistlichen Eifer, missionarischem Einsatz und Bekenntnisfreudigkeit fehlen, wenn man keine Gewissheit hat, ein Kind Gottes zu sein. Das ist, was die Bibel uns zuruft, das ist, was Gott uns anbietet, zu wissen, dass wir Gottes Kinder sind und uns darauf nicht zu berufen, dass ich irgendwann, irgendwo mal eine Entscheidung getroffen habe oder irgendjemand mit mir in einem seelsorgerlichen Gespräch mir geholfen hat oder ich irgendwo, irgendwann einmal ein besonderes Gotteserlebnis hatte. Nein, die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, kommt vom Heiligen Geist. Er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie geschieht das? Darüber gibt es eben leider so viel Verwirrung. Wie macht der Heilige Geist, wenn er zu uns redet, wenn er uns dieses Zeugnis gibt, wenn er das bekundet? Da tun wir uns einfach so schwer, dass wir irgendwie versuchen, diesem Erlebnis oder dieser Aufgabe des Heiligen Geistes irgendeine besondere Erfahrung zuzumessen. Ich denke, dass es gar nicht so kompliziert ist, weil eigentlich nichts im Christsein kompliziert sein darf. Es ist von uns aus oft kompliziert, wie wir unsere Beziehung zu Gott gestalten. Aber von Gott her ist das nie schwierig. Er hat es immer so geordnet, wie es eigentlich nicht schwierig ist, für Kinder eine normale, gesunde Beziehung zu ihren Eltern zu haben. Sie behalten sogar diese Beziehung oft, wenn sich Eltern erstaunlich schrecklich gegenüber ihren Kindern verhalten. Da ist so eine tiefe innere Beziehung, die unerklärlich ist. Wir haben das hautnah persönlich erlebt. Unsere Hausärztin rief bei uns an und sagte, da ist eine Mutter mit ihrem Kind. Das Kind hat einen Schreikrampf gekriegt und eine Starre im Gesicht, Kiefer. Und sie muss dringend etwas tun, dass dieses Kind von der Mutter getrennt wird. So baten sie uns, das Kind aufzunehmen. In kürzester Zeit entspannte dieses Mädel, fühlte sich wohl. Und dann, als sie langsam, sich so benahm und in den Freizeiten, an dem Wochenende bei der Mutter sich auch entsprechend verhielt, da merkte die Mutter, dass ihre Tochter anfing, uns lieb zu haben und wollte unbedingt die Tochter wieder haben und hat sie überhäuft mit allen möglichen Geschenken. Und dann kam diese schreckliche Situation, dass das Kind nicht mehr wusste, wo es hingehört. Obwohl es diese schrecklichen Erfahrungen gemacht hatte im Elternhause und so viel Liebe bei uns, wollte es eigentlich zu uns gehören, und doch, als die Mutter sagte, komm wieder nach Hause, da ging sie. Sie hatte immer die Erwartung, irgendwann mal geliebt zu werden von der Mutter und glaubte es jetzt zu bekommen. Und da waren diese Bindungen, diese geheimnisvollen Bindungen des Blutes stärker als alle Erfahrungen, die sie mit uns gemacht hat. Es ist was Geheimnisvolles in unserer Beziehung zu Gott. Und es ist schlimm, wenn wir diese Beziehung so kompliziert machen. Hier wird klar gemacht, dass Gott selbst seinen Kindern deutlich macht, dass sie seine Kinder sind. Wie macht er das? Höre ich da jeden Morgen so die Stimme, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes? Wie gibt der Heilige Geist Zeugnis? Das ist mein Interesse an diesem Abend, dieser Aufgabe des Heiligen Geistes nachzugehen und herauszufinden, wie er das macht. Ich denke, wir sollten da zurückblättern in das Johannesevangelium und einmal sehen, was der Herr Jesus Christus eigentlich verheißen hat, versprochen hat, wie der Heilige Geist wirken wird. Und da in Johannes 14 wird einmal deutlich gemacht, wer der Heilige Geist ist. Das ist wichtig zu verstehen. Und dann werden wir in Kapitel 16 ein bisschen sehen, was der Heilige Geist tut. Und das wird erklären, wenn im Römerbrief steht, er wird unserem Geist Zeugnis geben. Uns klar machen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden heute Abend verstehen, wie das ist. Und es wird uns helfen in unserem eigenen Leben und es wird uns helfen in der Seelsorge mit anderen. Hier steht, liebet ihr mich, Vers 15, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, einen Fürsprecher, einen Beistand, einen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich. Gottes Geschenk des Heiligen Geistes ist ein ewiges Geschenk. Man kann den Heiligen Geist nicht haben und wieder nicht haben. Er ist eine Person und er kommt zu uns und er kommt nicht pfundweise oder literweise, sondern er kommt ganz. Die ganze Fülle Gottes wird durch den Heiligen Geist uns gegeben und mit der ganzen Hingabe Jesu in unser Leben kommt der Heilige Geist. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde meine Kinder nicht sofort der Göttlichkeit berauben, denn ich bin gekommen in diese Welt, um euch diese Göttlichkeit zu bringen. Ich werde euch nicht als Waisen lassen, und jetzt kommt das Geheimnisvolle. Ich komme zu euch in einem Atemzug. Ich werde euch nicht allein lassen, obwohl ich jetzt von euch gehe. Im Kontext muss man das natürlich studieren. Das ist der Hinweis auf den ganzen Fahrplan, den er seinen Jüngern auslegte, dass er von ihnen gehen würde. Und es ist gut so, dass ich gehe, sagt er, damit ich wiederkommen kann und Wohnung machen kann in eurem Herzen mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Ganz simpel, ganz einfach erklärt ist der Heilige Geist der jetzt vorhandene in uns lebende Herr Jesus Christus. Ganz einfach, schlicht und einfach ist es Gott, der in uns ist, Emmanuel, die Ankündigung, als Jesus geboren wurde, Emmanuel, Gott mit euch. So wie es im Vers 23 steht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm machen. Vater und Sohn macht Wohnung in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Wir sollten es also gar nicht so irgendwie verkomplizieren, wenn ich sage, ich habe Jesus in meinem Herzen. Dann kann ich auch sagen, ich habe den Heiligen Geist in meinem Herzen. Dann habe ich den Heiligen Geist in meinem Herzen, dann habe ich den Vater in meinem Herzen. Wenn ihr mich fragt, wie das zu verstehen ist, wie das zu erklären ist, wie das überhaupt ist, muss ich einfach passen. Wie Gott Wohnung machen kann in unserem Herzen, das kann ich nicht begreifen. Aber ich kann es glauben und annehmen. Und wenn dann Gott Wohnung macht in unserem Herzen, damit Jesus durch uns leben möchte und wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, oder wie es im Epheserbrief heißt, als wir die Predigt hörten, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Dann fragen wir uns, gut, jetzt belebt mich der Heilige Geist. Wie gibt er Zeugnis? Ich denke, er gibt genauso Zeugnis wie der Jesus Christus seinen Jüngern klar gemacht hat, dass sie in besonderer Weise seine Jünger sind und ganz besonderer Weise zu ihm gehören und er sie nie wieder von sich lassen wollte, dass sie seine Kinder sind. Und es waren im Grunde drei Dinge, die der Jesus Christus auf Erden getan hat, die auch der Heilige Geist in uns tut und somit uns genau die gleiche Chance gibt, in der Nachfolge Jesu zu stehen, wie damals die Jünger. Denn manchmal geht es uns doch so, wenn wir so überlegen, wie wäre es, wenn wir damals gelebt hätten. Wäre es leichter gewesen, Jesus zu folgen, als heute, wo wir ihn nicht sehen? Nein, der Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn dann kann tatsächlich ein jeder Mensch mir folgen und wir werden noch eine intimere Beziehung haben, als ich sie hatte zu den Jüngern. Ich war nur bei ihnen. Jetzt will ich wohnen und Wohnung machen in euch. Werde euch nie verlassen. Wie also macht sich der Geist Gottes in unserem Herzen bemerkbar? Wie macht er mir klar, sodass ich nicht überheblich werde, aber doch gewiss bin, dass ich ein Kind Gottes bin? Das wird beschrieben von der Wirkung des Heiligen Geistes im Kapitel 16, von Vers 5 angefangen. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht, der Beistand. Wenn ich aber gehe, so will ich ihn zu euch senden. Und jetzt kommt die Wirkung. Und wenn derselbe kommt, der ja zu euch kommt, dann wird er etwas tun für die Welt. Aber das, was er für die Welt tut, wird er im Grunde in besonderer Weise auch für euch tun. Denn wenn derselbe kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ja, derselbe wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von den meinen nehmen und euch verkündigen. Drei Dinge, die der Heilige Geist tut. Und wenn er sie in besonderer Klarheit und Wahrheit in uns tut, für uns tut, dann haben wir das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Kein übernatürliches, seltsames Zuflüstern, du bist ein Kind Gottes. Keine besondere Erfahrung, die mir mal hier oder wieder Trost gibt. Ja, da muss wohl Gott auf meiner Seite gewesen sein. Im nächsten Moment auf einmal sitze ich wieder tief irgendwo in einem Loch und habe meine Zweifel. Nein, es gibt eine unfehlbare Wirkung des Heiligen Geistes, die täglich zu messen ist. Ob ich mich nur wohlfühle oder ob ich gerade ganz betrübt bin in Nachfolge und glaube wie ein gescholtenes Kind, ich müsste mich jetzt verziehen und meine Eltern haben mich nicht mehr lieb. Obwohl es natürlich nicht stimmt. Die Elternschaft bleibt bestehen, auch wenn das Kind mal nicht so lieb ist. Wenigstens bei guten Eltern. Drei Dinge. Ich habe vor Jahren mal in einem Andachtsbuch von einem Pfarrer Christlieb gelesen, dass er diesen Tätigkeiten drei Namen beibemessen hat. Und das hat sich mir eingeprägt. Darum finde ich das so gut. Es ist gut, wenn sich Predigten einprägen, sodass man sie auch im Laufe des Alltags abrufen kann. Er sagt, das sind diese drei Dinge, die der Heilige Geist tut. Und daran erkennen wir, wenn er sie an uns tut, dass wir Gottes Kinder sind. Das Erste, was er tut, er wird uns im Stile eines Nathan dienen. Erinnert ihr euch an Nathan? Ich meine jetzt den Weisen, von dem im Alten Testament die Rede ist, im 2. Samuel, Kapitel 12, die Geschichte ist bekannt, ich brauche sie nur kurz anreißen. Es war David, der sich einer fremden Frau bemächtigt hat und Nathan, der Prophet, ging zu ihm und deckte die Schuld auf. Und genau das will der Heilige Geist tun. Da steht in Vers 7, der Nathan hatte vorher dem David ein Gleichnis erzählt von einem reichen Mann, der viele Schafe hatte, aber er dachte nicht daran, ein eigenes Schaf zu schlachten, sondern ging hin und nahm das Lamm eines armen Mannes, der nur dieses eine Lamm hatte, das er auch ganz lieb hatte. Und David war voll Zorns, Vers 5, geriet in Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls, habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben und ist das zu wenig, will ich noch dies und das tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was mir missfiel? Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Amoriter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Denn er erklärte noch einiges und in Vers 13 haben wir auf einmal die Reaktion, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggetan, du wirst nicht sterben, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. In dieser Geschichte wird eigentlich deutlich, was wir illustrieren können mit der Aufgabe des Heiligen Geistes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, vollbringt Taten, die Gott nicht gefallen, Gott nicht ehren und ihn zur Schande geraten. Und er hat nicht in eigener Macht, in eigener Weise plötzlich ein schlechtes Gewissen. Es bedurfte der Sendung des Propheten, der hinging und sagt, David, du bist der Mann. Und es ist genau die Aufgabe des Heiligen Geistes, der uns verändert als Kinder Gottes, dass wir nicht so sensibel sind, wenn es um die Sünde anderer geht, sondern ganz sensibel werden, wenn es um die eigene Sünde geht. Dass wir ein ganz feines, sensibles Nervenkostüm bekommen, wenn es um Dinge geht, die Gott nicht gefallen. Es ist bedauerlich zu sehen, wie viele Christen wirklich die Heilige Schrift überprüfen, wie weit sie gehen können, sogar in der Sünde, ohne letztlich aus der letzten Gnade herauszufallen, was sich auch immer darunter vorstellen. Die spielen eigentlich mit der Gnade Gottes. Aber der Heilige Geist ist der, der uns deutlich macht, es lohnt sich, auf Gottes Wort zu hören und Jesu Gebote ernst zu nehmen. Und es ist der Heilige Geist, der uns eine ganz feine Empfindsamkeit gibt, dass wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dass wir auf einmal merken, ich bin es. Wir sollen sehr nachsichtig sein und gnädig sein mit den Sündern anderer. Da steht etwas in der Schrift, dass die Liebe eine Menge Sünden zudecken kann. Aber es gilt nicht für uns selber. Für uns selbst gilt, die Sünde zu bekennen, die Sünde ans Licht zu bringen. Und dann das Zweite zu erleben, was der Nathan tun konnte. Er sprach dem David Vergebung zu. Wie erkenne ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Wie sagt der Heilige Geist, wenn es steht, der Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin? Ein Kind Gottes ist sensibel in den Dingen der Sünde. Und ein Kind Gottes wird dazu gebracht, die Sünde zu bekennen, weil sie wie eine große Last auf uns liegt. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Man kann nicht mehr froh sein in einer Familie, in der man sich wirklich lieb hat, wenn da auf einmal Unstimmigkeiten sind, dann müssen die gereinigt werden. Aber man kann natürlich so lange weitermachen, bis man sich an diese Unstimmigkeiten gewöhnt und nicht mehr sensibel reagiert. Auch das kann man. Dann spricht die Bibel davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Und zum Schluss sogar dämpfen. Und ihn wirkungslos machen. Das ist möglich. Und dann kann so ein Mensch sich vielleicht selbst noch zureden, ich bin ein Kind Gottes, hab mich ja irgendwo mal bekehrt, lese ja noch die Bibel, gehe ja auch noch zur Kirche und dies und das an Aktivitäten wird vorgewiesen, um zu sich und anderen zu beweisen, ich bin noch ein Kind Gottes. Nein, der Heilige Geist allein hat das Recht, uns das zu sagen. Und das tut er, indem er so wirkt, dass wir betrübt sind, dass wir empfindsam werden, wenn auch die kleinste Sünde uns im Grunde anhaftet. Nicht so wie der Petrus im Johannes 13 beschrieben, als Jesus sagt, wenn du dir die Füße nicht waschen lässt, dann hast du keinen Teil an mir. Vorher sagt er, nein, das brauche ich nicht. Bisschen dreckige Füße, was macht's? Aber als er merkte, dann ist tatsächlich die Beziehung zu Gott gebrochen. Dann habe ich zu diesem Jesus nicht mehr dieses gute Verhältnis. Da sagt er, Herr, deine ganze totale Waschung noch einmal. Nein, sagt der Jesus, es reicht, wenn wir das wegnehmen, was da gerade unsauber ist. Und grundlegend, durch die Wiedergeburt sind wir reingewaschen durch sein Wort. Aber wir brauchen die tägliche Reinigung, damit sein Ruf nicht geschädigt wird. Und dann erleben wir das, was nur Kinder Gottes erfahren können. Wenn wir denn unsere Sünden bekennen, wie wir es hier im Johannesbrief jetzt studieren und lernen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns, nimmt das alles weg. Und dann kommt diese Befreiung, diese Freude. Kennst du sie? Kennst du diese nagende Stimme des Heiligen Geistes, der nicht Ruhe gibt, bis die Sache erledigt ist und in Ordnung kommt? Aber kennst du auch diese Freude der Befreiung? Dir ist Vergebung widerfahren. Du kannst wieder aufblicken, des Herrn Augen sehen. Und du kannst dich wieder ansehen. Das ist die Nathan-Aufgabe. Und es ist jemand ein Kind Gottes. Und ich erlebe das immer wieder, wenn Leute kommen und irgendwie tatsächlich mal schlimm in die Sünde gefallen sind. Dann kommen sie her und sagen, ich habe wahrscheinlich den Heiligen Geist gelästert und ich bin nicht mehr in der Gnade Gottes. Ich bin verloren. Und dann gehe ich durch diese Punkte durch. Und sage, wie könntest du wirklich jetzt sensibel darauf reagieren, wenn nicht tatsächlich der Heilige Geist noch am Wirken wäre? Das würde dich überhaupt nicht stören. Das würde dich überhaupt nicht quälen. Das Zweite, was der Heilige Geist tut, ist die Aufgabe, so beschrieb sie Christlieb, das ist die Aufgabe des Philippus. Die Philippus-Aufgabe ist eine ganz besondere Aufgabe, nämlich die, wir erinnern uns daran, in der Apostelgeschichte wird das beschrieben, da ist der Kämmerer unterwegs, er hat die Schriftrolle von Jerusalem mitgenommen, er liest diese Schriftrolle, versteht aber kein Wort. Philippus, der Prediger, wird vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt und er rennt neben dem Wagen her, so erste olympiadische Probeversuche, so das Rennen mitzuhalten. Und er hat was Besseres natürlich in der Hand als nur so eine Fackel, sondern er bringt wirklich das Licht, er bringt das Wort, die Erklärung des Wortes, er läuft neben dem Wagen her. Vers 30 steht in der Apostelgeschichte 8, da lief Philippus hinzu, hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Interessant, dass dieser Mann wirklich laut gelesen hat, so der konnte der Philippus das gut verstehen, und fragt ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Und er sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige und ihm das Wort erkläre. Dann steht in Vers 35, Philippus tat seinen Mund auf. Das habe ich gerne. In der Bibel steht das immer so schön, nicht? Wenn jemand was über Gott sagt, dann tat er seinen Mund auf. Wir schieben immer so viele dieser guten Nachrichten so zwischen die Zähne durch. Und dann kommt es nicht an. Wäre nicht verstanden. Wenn es eine gute Sache ist, lohnt es sich auch, das Maul aufzureißen. Der tat seinen Mund auf. War so viel drin, das musste raus. Und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Mein Sohn hat gerade in der Sprachenschule angefangen und macht da so seine ersten Erfahrungen mit der, ja nur nebenbei eigentlich, er macht ja die Sprachen so ein bisschen mit der Theologie. Und da kam er schon mit so ein paar interessanten Eindrücken, wie darüber diskutiert wurde, wie man solche Worte zu verstehen hat. Gerade heute kam er wieder und sagte das: Wie ist denn dieses Wort im Römerbrief? Nicht? Wenn da von dem Glauben die Rede ist, durch die wir, den Glauben, durch den wir gerecht werden. Wie ist das zu verstehen? Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Da kann man so lange diskutieren. Was hat das nur zu tun? Wird man durch den Glauben gerecht oder ist der Gerechte jetzt beauftragt, durch den Glauben zu leben? Und wie ist das überhaupt mit dem Glauben und wie ist das mit der Gerechtigkeit? Und dann wird da diskutiert und geredet. Und alles Mögliche wird da hineingelesen oder rausgelesen. Nein, ich bin so froh, dass wir durch den Heiligen Geist gelehrt werden und dann feststellen, dass diese Schrift immer auf Jesus zulaufen muss. Er öffnete den Mund und lehrte ihm im Alten Testament, dass diese Schrift von Jesus sprach. Es tut mir so leid, dass es manche Christen gibt, die das Alte Testament nicht mehr lesen. Der Jesus Christus in seiner letzten Bibelstunde, im Bible Training, das er mit seinen Leuten hatte im Lukas-Evangelium, hat er ihnen gerade das Alte Testament geöffnet. Und die ganze Schrift ist voll von Jesus. Aber das sieht der natürliche Mensch nicht. Das kann man nicht durch Studium alleine herausfinden. Und wenn man es gesagt bekommt, weil irgendwelche Lehrer das schon so gefunden haben und das so erklären, dann sagt einem das nichts. Aber wenn der Heilige Geist die Schrift öffnet, ihr Lieben, dann auf einmal brennt dieses Wort wie ein Liebesbrief. Als ich vor vielen Jahren in England war, in dem großen Schloss, da hatten wir so einen Jungen, der war Fireboy, nannte sich das. Der war verantwortlich, immer die Kamine zu heizen. Und dafür andere Sachen musste auch noch so Papier und andere Dinge wegschaffen. Eines Tages kam er zu mir und sagte: Willst du mal einen schönen Brief sehen? Und er zeigte mir einen Brief und da stand: Dear John, liebe John. Und dann lauter X, Bogen, wieder so ein Bogen, so eine Art Klammer auf, Klammer zu und wieder ein X. Klammer auf, Klammer zu, X, Klammer auf, Klammer zu, X. Ganze Seite. Und darunter: Yours, John. Dear John, X, Klammer auf, Klammer zu, 100 Mal und mehr. Yours, John. Als ich den Brief sah, dachte ich: Junge, ist das schlimm, habt ihr noch ein Analphabetentum hier, dass ihr noch nicht mal einen anständigen Brief schreiben könnt. Was für ein komischer Brief, kein Wunder, dass der im Abfall gelandet ist. Und dann lachte dieser Junge und sagte: Ich weiß zwar nicht, was da vorgefallen ist, warum die Joan den Brief ihres John wegschmeißt, aber das war ein Liebesbrief. Ich sage: Das musst du mir erklären. Ich sagte: Ganz einfach. Für uns, wenn wir so Briefe schreiben und so besonders Grüße von Kindern, dann kommt immer so ein kleines X-chen drunter. Das heißt Kuss. Ja, das ist interessant. Das leuchtet mir ein. Aber was ist das mit den Klammern? Ganz einfach. Umarmung. Ne? So stundenlang. Warum die Joan das nicht mehr vom John wollte, weiß ich nicht. Aber ich verstand nur Bahnhof, als ich diesen Brief las. Aber jeder Engländer hat sofort diesen Brief verstanden. Die kannten diese Zeichen der Liebe. Und ich glaube, das ist das Schlimme. Dass wir die Bibel nur durch den Heiligen Geist letztlich verstehen können als einen Liebesbrief. Und wir können selbst nicht dahinter. Und wir verstehen das nicht. Dann tun wir uns so schwer, diese Bibel zu lesen. Und kein Kommentar, kein Lexikon und kein Prediger kann uns das abnehmen, was nur der Heilige Geist tun kann, uns die Schrift zu öffnen, dass wir merken, das ist der Liebesbrief Gottes an mich. Auch wenn es da um Paulus und Saulus und Barnabas und Saulus und wen ich weiß alles geht. Spielt keine Rolle, das bin ich mit gemeint. Und ich erlaube mir in meiner stillen Zeit, dieses Wort auf mich zu beziehen. Und ich erlaube mir im Studium, diese Wahrheiten auf mich zu beziehen, weil der Jesus mich meint. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden sensibel, wenn es um Sünde geht. Wir spüren die Erlösung und Befreiung, wenn er uns die Sünde vergibt, weil wir sie bekannt haben. Aber es ist wunderbarerweise die Aufgabe des Philippus, der Heilige Geist öffnet uns die Schrift. Und darum haben Christen immer wieder das Verlangen, diese Schrift zu öffnen. Wie gibt der Heilige Geist Zeugnis? Durch Schrifterklärung, die über die Erklärung von Menschen hinweg auf einmal dieses Wort so persönlich machen, dass ich weiß, ich bin gemeint. Wie in dieser Geschichte, hier in der Apostelgeschichte, dieser Mann einmal erkannte, ich muss an Jesus glauben und ich möchte mich in seinem Namen taufen lassen. Und das Letzte, was der Heilige Geist tut, er will nicht nur, wie es im Kapitel 16 heißt, Sünde aufdecken, er will nicht nur die Wahrheit offenbaren und kommt, um diese Schrift zu offenbaren, sondern das Letzte und Wichtige, was er tut, er wird Jesus verherrlichen. Das ist die Aufgabe, die man beschreiben kann, die Aufgabe des Heiligen Geistes und bekleiden kann mit der Tätigkeit von Johannes dem Täufer. Erinnert ihr euch daran, Johannes der Täufer? Als er gefragt wurde, steht im Johannes 1, wer bist du? Alle rennen zu dir, du hast so viel zu sagen und du redest so vollmächtig. Woher nimmst du diese Autorität? Wer bist du eigentlich? Und er sagte, ich bin nicht. Ich hätte mir manchmal gewünscht, wenn unsere Reporter mal mit so einem zu tun haben, wenn sie unbedingt immer rausfinden wollen, was so einer sagt und dann die Geschichten verdrehen. Der hat es den Reportern schwer gemacht, als sie von Jerusalem kamen. Wer bist du? Ich bin nicht. Ja, aber was bist du? Ich nichts. Aber irgendwas musst du doch sein. Und dann kam es raus. Ich bin nur eine Stimme. Ich bin nur eine Stimme. Und wisst ihr, damit haben wir eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben. Das Wirken des Heiligen Geistes in uns ist dahin, dass wir nichts anderes sein wollen als eine Stimme. Und wisst ihr, was wichtiger ist als eine Stimme? Das Wort. Denn wenn ich hierher gekommen wäre, heute Abend euch jetzt eine halbe Stunde nur mit Stimme zu bearbeiten, dann bin ich ganz sicher, dass die meisten schon gegangen wären und die anderen hätten mich festgehalten und hätten einen Arzt geholt. Versucht mal, euch zu unterhalten, nur mit Stimme. Und so, nicht? Heute machen das die Jugendlichen. Du kannst kaum noch einen vernünftigen Satz rauskriegen, nicht? Wenn ich meinen Sohn frage, nicht, was er so gerade gelesen hat oder was er so, das geht immer mit Brrr und Ping und Tung und so, nicht los, nicht? Werden Worte nicht mehr gebraucht. Das ist also Sprechblasentierwege, nicht? Aber das Geheimnis ist, wenn Johannes sagt, ich bin die Stimme, denn sagt er eigentlich, diese Stimme ist absoluter Unsinn, wenn nicht das Wort hinzukommt. Und darum beginnt nämlich das Johannesevangelium, dass Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen, das Wort ist. Und Johannes, der Täufer, sagt, er war schon, bevor ich da war. Und er wird sein, wenn ich nicht mehr da bin. Er war vor mir und wird nach mir sein. Und er wird zunehmen und ich will abnehmen. So wie ich hoffe, dass im Grunde das Wort, das ich mir gedacht habe, jetzt mit der Stimme bekleide, dieses Wort dringt durch die Stimme an euer Ohr. Ich hoffe, ihr geht nicht weg und sagt, oh, es war eine tolle Stunde, diese Stimme von dem Günter Kiene. So melodiös und tragend und einschläfernd, nicht? Und so. Ich hoffe, dass ihr die Stimme vergesst, aber dass die Worte bleiben. Und Johannes sagte, so bin ich nur eine Stimme. Die Bekleidung des lebendigen Wortes, des Wortes Gottes. Er war vor mir und er wird nach mir sein. Es ist wichtig, dass er zunimmt und ich abnehme, dass er immer größer wird, dass er mir immer wichtiger wird, dass er immer zentraler wird in meinem Leben. Und ihr Lieben, das kann man nicht einfach einreden, das kann man nicht einfach einprägen, das kann man nicht einfach nur durch Disziplin sich einfach aneignen. Manchmal sieht es so aus, wenn wir in einer entsprechend frommen Umgebung sind, dass wir das so alles mitmachen, was die machen, und uns dann nach einer Weile wirklich schon diszipliniert dünken und glauben, Jesus wäre so der Mittelpunkt. Aber sehr oft bedarf es nur einer Erschütterung und gewisse Privilegien von einer Gemeinde oder einem geistlichen Leiter oder gewisse Unterstützung im geistlichen Gebiet wird von uns genommen, auf einmal bricht alles zusammen. Dann war er gar nicht so der Mittelpunkt. Für viele Christen ist eigentlich die Gemeinschaft der Christenheit so der Mittelpunkt, nicht der Christus. Nimmst du in die Gemeinschaft weg, fällt alles zusammen. Ihr könnt euch viele traurige Beispiele nennen von Leuten, die mal so daran standen und uns Vorbild waren, dass Jesus ihnen alles bedeutete. Auf einmal waren sie weg vom Fenster. Ihr Lieben, das kann nur der Heilige Geist. Diese Sehnsucht erwecken in dir und mir. Die Sehnsucht erwecken, dass der Jesus groß wird in uns. So denke ich, dass wir uns diese drei Namen merken können. Man kann selbst in der Bibel so intensiv studieren. Der Nathan, der die Sünden aufdeckt. Der Philippus, der die Schrift aufdeckt, um somit wieder sensibler zu werden im negativen Sinne, damit ich Sünde erkenne, und im positiven Sinne, dass ich der Leitung von Johannes dem Täufer, Christus groß zu machen oder groß werden zu lassen, dass ich das erlaube. Und genau das macht der Heilige Geist. So brauche ich nicht ängstlich sein, wenn ich so irgendwie keine innere vom Gefühl her oder sonst irgendeiner Weise ein Erlebnis habe, das mir sagt, du bist ein Kind Gottes, sondern ich darf wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, weil ich diese drei Erfahrungen mache. Gott will mich sensibel machen, was Sünde angeht. Ich habe noch zwar ein zu dickes Fell eigentlich, aber ich merke, Gott arbeitet daran, und ich bitte ihn darum, dass der Heilige Geist mich noch empfindsamer macht, wenn es um Sünde in meinem Leben geht. Und ich bitte ihn darum, dass er mir noch mehr die Schrift öffnet, damit ich nicht nur einfach die theologischen Wahrheiten erkenne, sondern die tiefe Liebessprache Gottes empfinde und darauf eingehe. Und dass dann tatsächlich das nicht nur Vokabeln sind, sondern echt ist. Jesus wird mir immer wichtiger und immer größer. Ich hatte gerade am Wochenende das Vorrecht, eine junge Frau zu besuchen, die mehr als 20 Jahre intensivst sich um Mädel gekümmert hat. Jugendliche. Sie hat eine Gruppe nach der anderen betreut. Und es ist nicht eine dieser 150 bis 170 Jugendlichen, die sie nicht noch auf ihrer Gebetsliste hat. Und höchstens eine Handvoll sind eine Freude für sie, weil sie wirklich mit Jesus gehen. Alle anderen sind scheinbar weg vom Fenster. Und ich erwarte, dass sie da steht und resigniert und aufgibt. Nein, sie strahlt und sagte, ich darf für sie beten und ich habe die Gewissheit, dass Gottes Liebe und Gottes Atem, Gottes Arm länger ist und stärker ist und sie wieder zurückkommen. Und so preise ich den Herrn und danke ihm. Und wo immer ich eine Möglichkeit habe, ob es ein Geburtstag ist oder ich höre die heiraten, kommt dein Gruß und dein Wort und ich bin da. Und ich bin gespannt, wenn wir im Himmel erfahren, wie viel sich von diesen jungen Leuten um Ingrid scharen und Gott die Ehre geben und ihr eine Krone gegeben wird, weil sie treu war. Einfach darin, dass sie Jesus hat groß werden lassen in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber für mich sind solche Begegnungen mächtiger und herausfordernder als jede Predigt. Und ich möchte so ein Mensch werden, dass der Heilige Geist mir Zeugnis geben kann, du bist ein Kind Gottes, weil ich die Wirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben erfahre. Wir wollen zusammen still sein, miteinander beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das unendliche Vorrecht, das wir haben, Aber Vater sagen zu dürfen, einen Geist zu haben, der uns bestätigt, dass wir deine Kinder sein dürfen. Nicht in einer sentimentalen, findungsmäßigen, von der Stimmung abhängigen Sprache, sondern ganz nüchtern, ganz normal, wie du es verheißen hast, Herr Jesus, dass der Tröster, der Beistand uns helfen wird, empfindsam zu sein, was Sünde angeht, verständlich zu werden, was das Wort angeht. Und ganz besonders erfüllt zu werden von dem einen Wunsch, dass du, Herr Jesus, groß wirst in uns. Danke für das Wirken des Heiligen Geistes. Danken, dass er so bescheiden zurücksteht, nicht die Ehre haben will. Und doch wird er geehrt werden, wie der Sohn, vor dem Thron. Wenn wir einziehen werden und wir alle erkennen, wie intensivst und mächtig der Geist Gottes gewirkt hat, um uns dahin zu bringen, dass wir nicht nur erlöst sind, bekehrt, sondern Menschen, die dir ganz zur Verfügung stehen und mit Freuden Christen sind. Dafür danke ich dir und lobe dich. Amen.